Hallo und herzlich willkommen zu Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. In dieser Folge spricht Kinderarzt Dr. Florian Barber mit mir darüber, warum Impfungen für Kinder so wichtig sind und räumt mit gefährlichen Mythen rund ums Impfen auf. Du erfährst, wie Impfungen uns gegen schwere Krankheiten schützen, welche katastrophalen Folgen es haben kann, wenn wir unsere Kinder nicht impfen und wie ein betrügerischer Arzt mit einer gefälschten Studie das Vertrauen in Impfungen bis heute erschüttert hat. Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Beratung wende dich deshalb bitte immer an deinen Arzt oder deine Ärztin. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Herzis, zu einer neuen, super spannenden Folge bei Haut und Herz, eurem Kinderhaut-Podcast. Und ich sage euch, ich bin ein bisschen nervös. Ich habe nämlich heute einen ganz, ganz tollen Gast bei mir, Dr. Florian Barber. Und ich werde euch gar nicht viel zu ihm sagen. Bestimmt kennen ihn auch ganz viele von euch. Aber ich möchte euch eine Sache über mich noch sagen, denn Florian und Nibras sind meine heimlichen Vorbilder. Sie waren eine der ersten, die ja zum Thema Kindergesundheit wirklich einen Podcast gemacht haben und ja seitdem ein ganzes Imperium zum Thema Kindergesundheit aufgebaut haben. Und deswegen freue ich mich riesig, Florian, dass du heute hier bei uns im Podcast bist. Sei gegrüßt.
Hallo Tatjana, sehr, sehr liebe Worte von dir und viele Neuigkeiten, die ich hier erfahren habe. Imperium und so. Sehr schön.
Ja. Da kommen wir ja hoffentlich auch gleich drauf zu sprechen, wenn du dich vorstellst, lieber Florian, und mal sagst, was du alles Spannendes mit Nibras zusammen machst.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Kinderarzt, wie du es schon erwähnt hast. Genauer gesagt bin ich Kinderhämatologe und Onkologe. Das ist auch meine klinische Betätigung hier im schönen Düsseldorf. Da bin ich an der Uniklinik tätig seit vielen, vielen Jahren in der Kinderonkologie. Und habe aber, und das hast du gerade schon mit meinem lieben Kollegen Nibras genannt, vor mittlerweile 5 Jahren einen Podcast ins Leben gerufen über Kinder- und Jugendmedizin namens Hand, Fuß, Mund. Und mit diesem Podcast versuchen wir seither in ganz regelmäßigen Abständen, nämlich wöchentlich, ja, über wichtige Themen der Kinder- und Jugendmedizin aufzuklären, ganz viele Eltern abzuholen und das, was in einer Kinderarztpraxis meistens nicht geschafft wird, nämlich in Ruhe mal ein Thema zu besprechen, das versuchen wir dann in Form der Podcast-Folgen, die man sich dann eben in Ruhe anhören kann. Nebenher haben wir noch 2 Bücher geschrieben und machen so allerlei Kram und Schabernack in der heutigen Welt der sozialen Medien. Und freuen uns natürlich, so kompetente Spezialisten wie euch auch zu kennen und an der Seite zu haben, auch Gebiete ja zu besprechen, wo wir auch nicht so viel Plan haben, ehrlich gesagt. Wie zum Beispiel die Dermatologie, also die Kinderhaut, das ist ja ein unglaublich komplexes und wichtiges Thema. Also Hut ab auch zu eurem Buch, das ich mit großem Interesse gelesen habe.
Ja, das war ja witzig, Florian, weil ich glaube, euer letztes Kinderbuch ist ja wenige Wochen vor unserem Buch erschienen.
Genau.
Und ja, ich glaube, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, sowohl Felix und ich als auch du und Nibras, wir arbeiten ja an derselben Mission. Wir wollen Kinder gesünder machen, indem wir die Gesundheitskompetenz von Eltern stärken und einfach
ganz genau
Wissen dafür sorgen, ja, dass es Kindern gut geht und auch weiterhin gut gehen wird. Ja, Florian, nochmal, ich freue mich riesig. Es ist mir eine große Ehre, heute mit dir zu sprechen. Und dann auch noch ein Thema, was, wie ich glaube, gar nicht größer und wichtiger sein könnte als das Thema Impfungen. Das gehört ja für dich zu deinem ja täglich Brot als Kinderarzt, so wie für mich als Hautärztin vielleicht das Hautkrebs-Screening, ja, was du ganz viel und regelmäßig machst. Sag mir doch mal, warum, so ganz basic, so, warum sind Impfungen eigentlich bei Kindern so wichtig? Warum macht man das?
Ja, es ist, wie du sagst, ein unglaublich wichtiges Thema. Impfungen gehören meiner Meinung nach, und das teilen auch ganz viele Kinderärztinnen und Kinderärzte, zu den absolut größten Errungenschaften der modernen Medizin. Wir haben mit Hilfe von Impfungen es geschafft, wirklich schwere und lebensbedrohliche Erkrankungen nahezu auszurotten und von unseren Bildflächen verschwinden zu lassen. Das ist nur gelungen durch den Einsatz von Impfungen. Und nicht umsonst gibt es hier auch ganz klare Empfehlungen, Richtlinien. Jeder, der in Deutschland oder in Mitteleuropa ein Kind bekommt, weiß oder bekommt gesagt, wann soll die erste Impfung stattfinden, wogegen soll die stattfinden. Also es ist nicht so ein, ich nehme mir was oder nehme mir es auch nicht, sondern es gibt schon genau aus dem Grund, weil es auch so einen Impact hat für die Medizin und für die Gesundheit, gibt es auch ganz klare Empfehlungen, wann ein Kind zum Beispiel geimpft werden soll, wogegen und mit welchem Impfstoff. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Facetten, was die Erkrankungen angeht, die Schwere der Erkrankungen, aber auch den Zeitpunkt der Impfung und auch die Art des Impfstoffs. Da kommen wir sicher gleich noch drauf zu sprechen. Und so ein Kind soll einfach von Anfang an geschützt werden. Das übernimmt erstmal die wichtigste Person für ein Kind, nämlich die Mama. Ja, in dem Fall ist es wirklich die Mama und nicht der Papa, weil, wovon ich spreche, ist der Nestschutz. Und den hat das Kind in der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft schon beginnt, der übertragen zu werden auf das Kind. Und das, wenn das Kind dann nach der Geburt gestillt wird, dann geht diese Übertragung des Nestschutzes noch weiter. Und was heißt das? Der Nestschutz bedeutet nichts anderes, als dass von der Mutter Abwehrstoffe gegen Erkrankungen, die die Mutter schon durchgemacht hat oder gegen die sie geimpft worden ist, an das Kind weitergibt. Das heißt, das Kind kommt zur Welt, ist einen Tag alt, hat noch nie ein Erreger, Bakterium, Viren oder sonst irgendwas zu Gesicht bekommen, aber ist schon geschützt gegen gewisse Erkrankungen, weil einfach die Natur es so eingerichtet hat, dass von der Mutter diese Abwehrstoffe an das Kind weitergegeben werden. Und das
heißt also nichts anderes, dass das Immunsystem quasi schon bekannt gemacht wurde mit dem Krankheitserreger und sozusagen schon Schutzmechanismen dagegen entwickelt, die sie von der Mutter bekommen hat.
Oder überhaupt erst die Schutzmechanismen übernimmt. Also gar keinen Kontakt mit dem Erreger. Das Kind hatte keinen Kontakt mit dem Erreger, hat aber von der Mutter Abwehrstoffe, also Antikörper gegen den Erreger mitbekommen. Und das ist nichts anderes als die erste Impfung, die das Kind bekommt, nämlich über die Plazenta, durch das Blut oder dann über die Muttermilch Antikörper zu bekommen. Und dann geht's halt, das nimmt aber mit der Zeit dann ab. Ja, also nach 6 bis 9 Monaten ist dieser Nestschutz aufgebraucht. Ist ja auch klar, weil wenn es keinen Nachschub mehr gibt, keinen ausreichenden, dann wird das irgendwann immer weniger. Und das Kind hat einfach von der Mutter dann nicht mehr die ausreichende Menge an Antikörpern. Und dann gibt es 2 Wege, wie sich ein Kind gegen Erreger schützen kann. Und das ist entweder die Bekanntschaft mit dem Erreger und die Gefahr, diese Erkrankung, die dadurch hervorgerufen wird, durchzumachen. Und das sind teilweise schwere Erkrankungen. Oder die Alternative ist, das Kind bekommt eine Impfung und hat zwar dann den Erreger auch noch nicht zu Gesicht bekommen in der endgültigen Fassung, aber bekommt Abwehrstoffe oder bildet dann selbst Abwehrstoffe gegen den Erreger und erspart sich die möglicherweise schwere Erkrankung.
Also es ist, könnte man so sagen, ein Training des Immunsystems des Kindes, sodass, wenn dann das Bakterium oder der Virus wirklich um die Ecke kommt und sich das Kind damit ansteckt, dass der Körper schon alle Waffen zur Verfügung hat, um die Infektion gleich effektiv zu bekämpfen.
Ganz genau. So kann man das bildlich sehr gut sehen. Es ist nicht die andauernde Auseinandersetzung mit dem Gegner, sondern es ist ein Vorbereiten auf das Aufeinandertreffen. Das heißt, meine Fertigkeiten, die das Kind dann erlernt oder das Immunsystem erlernt, das ist sozusagen das Trockentraining, das durch die Impfung erledigt wird. Und dann, wenn es nach Monaten oder Jahren mit dem Erreger in Kontakt kommt, dann kann es auf diese Fertigkeiten zurückgreifen, sprich auf die Antikörper, das Immunsystem ist vorbereitet und kann diese Erkrankung dann, ohne dass sie ausbricht, einfach abwehren.
Also das ist ja schon einfach genial, oder? Vom Konzept her.
Absolut, absolut.
Jetzt hattest du ja auch gesagt, also jetzt verstehe ich auch, warum man diese Impfungen so früh im Leben macht, weil ich glaube, viele Eltern, und das kann man ja irgendwie auch verstehen, man hat so diesen kleinen Murkel, das kleine, zarte Baby irgendwie im Arm und dann soll es in den ersten Lebensmonaten ja dann häufiger auch diese Spritzen mit Medikamenten und eben dem Impfstoff bekommen. Vielleicht denken viele so, ach Mensch, ist doch noch viel zu klein und zart, um jetzt schon diese Medikamente und Impfungen zu bekommen. Aber jetzt verstehe ich, warum es so wichtig ist, dass das auch früh im Leben passiert. Nämlich dann, wenn der mütterliche Schutz nachlässt und das Risiko, weil man ja als Kind dann auch mit immer mehr Menschen und Keimen in Berührung kommt, dass man dann dagegen auch geschützt ist.
Absolut. Und irgendwie ist in der Medizin ja fast alles und bei den Impfungen erst recht eine Nutzen-Risiko-Rechnung. Was ist der Nutzen von der Intervention, also von der Maßnahme? Und was ist das Risiko, entweder von der Maßnahme oder wenn ich die Maßnahme nicht ergreife? Also die Maßnahme ist die Impfung. Was nützt mir eine Rota-Impfung bei einem 6 Wochen alten Säugling? Das ist ja die erste Impfung oder war die erste Impfung. Mittlerweile gibt es ja noch eine frühere. Aber das ist eine sehr frühe Impfung bei einem, wie gesagt, 6 Wochen alten Säugling. Der Nutzen ist, dass ich eine schwere Rota-Infektion, die in dem Alter wirklich sehr schwer verlaufen kann, wo die Kinder ins Krankenhaus müssen, intravenöse Zugänge brauchen, Flüssigkeit über die Vene bekommen müssen, damit sie rehydriert werden, weil sie in dieser Durchfallerkrankung so viel Flüssigkeit verlieren und wirklich schwer krank sind und tagelang im Krankenhaus bleiben. Das ist der Nutzen. Und das Risiko ist, ja, überschaubar. Es ist zwar eine Lebendimpfung, das muss man auch sagen. Das ist ja immer der Unterschied. Ist es eine Totimpfung oder eine Lebendimpfung? Die Rota-Impfung.
Vielleicht erklären wir das auch an der Stelle noch einmal.
Genau. Also die Lebendimpfung ist einfach eine Gabe von abgeschwächten, lebenden Erregern. Ja, das heißt, ich initiiere mit der Impfung den Erreger selbst, der sich theoretisch auch noch leicht vermehren kann dann, aber nicht krank macht, weil er eben abgeschwächt ist. Und dadurch kann der Körper aber auch so ein bisschen drauf reagieren. Aber dafür habe ich eine deutlich stärkere Schutzwirkung, weil das Immunsystem so gefordert wird dadurch. Und auf der anderen Seite gibt es Totimpfstoffe und das wiederum sind abgetötete Erreger. Das heißt, da gebe ich das abgetötete Virus beispielsweise oder nur Teile davon, zum Beispiel das Eiweiß von der Hülle, und daraufhin produziert der Körper dann seine Abwehrstoffe und seine Antikörper gegen den Erreger. Das sind so die 2 großen Gruppen von Impfstoffen. In Corona haben wir kennengelernt, gibt es auch noch eine dritte Art, nämlich die mRNA-Impfstoffe, wo alle dachten, man wird genetisch verändert durch die Impfung, was natürlich alles Blödsinn und Schwachsinn ist. Die mRNA-Impfung ist im Endeffekt nichts anderes, als dass dem Körper ein Bauplan übermittelt wird. Also ich impfe nicht das lebende Coronavirus, ich impfe nicht das tote Coronavirus, sondern ich impfe einen Bauplan von einem kleinen Detail des Coronavirus, nämlich dem sogenannten Spike-Protein. Das ist einfach ein Eiweiß, das auf dem Virus zu finden ist. Und der Körper schafft es, gegen dieses Eiweiß dann Antikörper zu bilden. Wenn das wenn das Eiweiß produziert wird. Und dadurch kann der Körper dann auf das ganze Coronavirus adäquat reagieren und es kommt nicht zu so schweren Verläufen etc., was man gesehen hat. Also das ist so die dritte Art von Impfstoffen. Und je nach Erreger gibt es eben jeweils die unterschiedlichen Möglichkeiten. Die Rotaviren sind die Leberimpfstoffe und dann kommt relativ schnell danach, kommt dann die sogenannte Sechsfachimpfung. Die wird schon 2 Wochen später verabreicht, im Alter von 8 Wochen ungefähr. Und da kommt ganz häufig der Einwand, ja, so ein kleiner Wurm, so viele Impfungen, das kann nicht gut sein. Ja, das Argument.
Ist da was dran, Florian? Ist da das Immunsystem überfordert, ja, wenn es also hier mit so vielen Erregern hier dann sich auseinandersetzen muss oder ja, eine Impfantwort und eine Immunantwort dagegen aufbauen muss?
Nein, ist es nicht. Also es ist nicht überfordert, es ist millionenfach wirklich untersucht, dass diese Impfstrategie, die heutzutage von der STIKO, von der Ständigen Impfkommission empfohlen wird, dass die weder das Immunsystem überfordert, noch irgendwelche schweren Komplikationen mit sich bringt oder sonst irgendwie. Das ist ja, da muss man auch sagen, diese Ständige Impfkommission in Deutschland, die den Impfkalender beispielsweise jedes Jahr neu herausbringt, wo dann drin steht, ein Säugling in dem Alter soll gegen das geimpft werden und 3 Wochen später das und 2 Monate später das. Das ist erstens ein Expertengremium. Da sitzen nicht nur Virologen drin, sondern da sitzen auch Kinderärzte drinnen und was weiß ich was. Es sind etliche Personen und die zerbrechen sich Tag für Tag den Kopf, wie und wogegen ist ein Kind am besten zu impfen. Und in Deutschland ist das eine sehr konservative oder zurückhaltende Instanz. Das heißt, bis da Impfungen wirklich ins Programm aufgenommen werden und offiziell empfohlen werden, das dauert dann manchmal schon. Das haben wir auch, da gibt es auch Kritik, muss man sagen. Zum Beispiel den Meningokokken-Impfstoff, der letztes Jahr dann zugelassen worden ist. Da hat sich die STIKO sehr viel Zeit gelassen, um das wirklich zu empfehlen. Wo viele Kinderärztinnen und Kinderärzte gesagt haben, ja, jetzt mach schon. Also wir brauchen den, wir wollen den. Das ist ja
eine lebensbedrohliche Erkrankung.
Absolut.
Das ist ja auch nichts anderes als eine Nutzen-Risiko-Abwägung.
Genau.
Und das sind ja wirklich schwere Erkrankungen, an denen Kinder auch sterben können.
Absolut.
Oder aber wirklich lebenslange Beeinträchtigungen zurückhalten können.
Absolut. Also gerade Pneumokokken, Meningokokken, Infektionen sind ganz, ganz dramatisch. Aber auch da gibt es ja genug andere Erkrankungen. Also Keuchhusten macht bei den Kleinen auch ganz große Probleme. Diphtherie gibt es eigentlich nicht mehr, aber ist eine schreckliche Erkrankung, wo die Kinder im Endeffekt ersticken an der Erkrankung oder an der Infektion selbst. Aber die STIKO, und um das abzuschließen, die STIKO ist halt verpflichtet oder verpflichtet sich selbst dazu, wirklich faktenbasiert und evidenzbasiert das zu empfehlen. Und wenn es da irgendeinen Zweifel gibt, dann tun die einen Teufel und sagen nicht 80 Millionen deutschen Staatsbürgern, macht das so. Und das ist am Ende auch gut und positiv, dass sie da so behutsam und sorgsam sind damit. Ja, und in Einzelfällen sagt man aber dann, na gut, das hätten wir jetzt ein halbes Jahr früher auch schon haben können. Aber grundsätzlich ist das schon.
Das ist ja vielleicht auch was ich auch als Mutter total nachvollziehen kann. Ich meine, du willst natürlich sicher gehen, dass ein Medikament oder ein Impfstoff, der deinem Kind gegeben wird, auch schon millionenfach gegeben wurde, ja, und anderen Kindern gegeben wurde und eben keine schweren Nebenwirkungen gemacht hat und sicher getestet wurde. Und das ist ja bei allen von der STIKO empfohlenen Impfstoffen, muss man sagen, ganz klar der Fall. Da gibt es genügend wissenschaftliche Studien, die das belegen.
Ja, und es gibt trotzdem Impfstoffe, die sind halt dann nicht für alle empfohlen, sondern zum Beispiel nur für Risikopatienten. Das ist ja weiterhin so mit der Influenza zum Beispiel. Das ist ein Impfstoff, der eigentlich nur Risikopersonen, also Immungeschwächten, chronisch Kranken empfohlen wird und nicht jeder Mann oder jedes Kindes, wie man das auch dann sagt, weil der Nutzen und das Risiko einfach zu nah beieinander liegen. Ja, das normale Kind, das eine Influenza hat, wird in den allermeisten Fällen nicht so schwer krank. Das heißt, ich brauche es auch nicht impfen. Daran sieht man auch, es wird nicht gegen alles geimpft und jeder geimpft, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, sondern es ist schon, da ist schon ein System dahinter und bedacht.
Aber das heißt jetzt konkret zum Beispiel, ich impfe meine Tochter gegen Influenza, also gegen die Grippe, damit andere Kinder, die du zum Beispiel, ja, der viele Kinder auch mit Krebs zum Beispiel betreut oder stark immungeschwächte, chronisch kranke Kinder betreust, damit diese Kinder wiederum geschützt sind, weil bei ihnen wäre eine Grippe möglicherweise lebensbedrohlich, richtig?
Genau, genau.
Aber da finde ich auch mal einfach einen super spannenden Punkt. Man schützt nicht nur die eigenen Kinder, sondern in bestimmten Fällen schützt man eben andere Kinder wiederum, die sich selber nicht schützen können und die gar nicht diese Möglichkeit haben.
Genau, entweder andere Kinder oder Immungeschwächte oder Schwangere oder alte Personen, die halt, wenn sie diese Erkrankung bekommen, richtige Probleme kriegen können und richtig schwer krank werden, was vielleicht ein gesundes Kind jetzt nicht wird oder nur marginal wird, aber wenn es über irgendwelche Umwege in der Schule oder zu Hause oder wo auch immer dann Kontakt mit einer dieser Risikopersonen hat und da es da zu einer Übertragung kommt, dann kann das wirklich ganz schlimm ausgehen. Und deshalb braucht man für diese Erkrankungen die sogenannte Herdenimmunität, nämlich dass möglichst viele geimpft sind und es gar nicht zu dieser Weitergabe an Infektionen kommen kann. Weil wenn nur jeder Fünfte geimpft ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn einer die Erkrankung hat, dass er irgendjemand findet, der nicht geimpft ist und wo es weitergegeben werden kann, relativ hoch. Und so kann sich das ja ganz rasant auch ausbreiten, weil der eine steckt einen zweiten an und die zwei stecken aber dann schon wieder, was weiß ich, fünf an und die sieben stecken dann plötzlich 20 an. Also das ist ja ein exponentielles Verteilungsmuster. Also es wird immer mehr. Und wenn ich aber eine Impfquote oder eine Impfrate von 90% habe, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass dieser Erkrankte auf jemanden trifft, der nicht geimpft ist und wo es weitergeben kann, sondern der Erkrankte erkrankt und wird wieder gesund und fertig. Fertig ist die Laube und das Ganze ist eingedämmt.
Jetzt ist es ja aber so in Deutschland, ich meine, es hängt auch vom Alter der Kinder und von der Region in Deutschland ab, aber sind denn die Impfzahlen so zufriedenstellend, dass wir sagen können, ach, wir müssen uns da eigentlich keine großen Sorgen machen, weder um die besonders empfindlichen, ja, vulnerablen Gruppen, noch um irgendwelche größeren Ausbrüche in Deutschland? Wie ist das?
Also wenn dem so wäre, dann würde es keine Masernimpfpflicht geben, weil dann hätten wir ja genug oder wären genug Kinder gegen Masern geimpft, das Ganze wäre kein Problem. Aber da bei dieser schweren Erkrankung, die wirklich auch schwere lebensbedrohliche Folgen haben kann, es nicht möglich war, eine ausreichende Impfrate zu erzielen, musste eine Masernimpfpflicht her, zumindest für die Kitas beispielsweise. Und das allein zeigt schon, das war nicht genug.
Woran liegt es? Ich meine, wir haben jetzt gesagt, also der Nutzen ist ganz klar da. Die Sicherheit ist belegt. Es ist auch eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir da gemeinschaftlich tragen. Was sind Gründe in deiner Erfahrung als Kinderarzt, warum manche Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen?
Also ich würde jetzt mal Fälle ausnehmen, wo es zu Verzögerungen kommt. Ja, zum Beispiel, wenn die Mumps-Masern-Rütteln-Impfung ansteht und das Kind hat gerade irgendeine andere Erkrankung, liegt zu Hause mit einem schweren Infekt und kann 5 Tage nicht in die Schule gehen, geht nicht gut, hat Fieber und so. Okay, dann kann ich in der Zeit natürlich auch, gehe ich nicht zum Kinderarzt und sage, und jetzt bitte noch die MMR-Impfung, dann verzögert sich das. Aber die sind nicht das Problem, diese Familien. Das, was uns die niedrigen Impfquoten beschert, meine Theorie ist, dass es mit diesem prophylaktischen Eigenheit zusammenhängt. Also ich mache eine Impfung, damit etwas nicht auftritt. Damit ist das Tor geöffnet für alle, die sagen, ich habe keine Impfung, bei mir ist auch nicht aufgetreten, also brauche ich die Impfung nicht oder sie hilft sowieso nicht. Das heißt, ich kann den Effekt nicht unmittelbar messen. Ich habe nicht, so wie bei dir, wenn du einen Hautausschlag vor dir hast, der eine Cortisonbehandlung braucht und du schmierst da Cortisoncreme drauf und nach 2 Stunden ist der Ausschlag weg. Dann sagt jeder, oh, okay, Cortison, Zaubermittel, Ausschlag ist weg. Wenn ich eine Impfung gebe und das Kind bekommt 10 Jahre lang keinen Wundstarkrampf, keine Tetanus, wenn sie sich am rostigen Nagel oder am Zaun im Garten aufkratzt, dann sagt keiner, ah gut, mein Kind ist ja Tetanus geimpft, deswegen hat das jetzt seit 10 Jahren keinen Wundstarkrampf, sondern es ist gar kein Thema. Aber wenn jemand kommt und sagt, du musst dein Kind impfen lassen gegen etwas, was du nicht greifen kannst, was nicht unmittelbar zu messen ist, dann kommt die erste menschliche Reaktion. Ich nenne sie jetzt mal menschliche Reaktion. Das heißt nicht, dass ich sie klug finde, aber es ist eine menschliche Reaktion zu sagen, ja, das beim Nachbarskind, der ist nicht geimpft und hat das auch nicht, also brauchen wir die Impfung auch nicht. Und dann gibt's noch andere Faktoren, dass mittlerweile, glaube ich, viele Menschen nicht wollen, dass man ihnen etwas vorschreibt. Sei es Impfungen, sei es die Geschwindigkeit auf der Autobahn. Und das allein schon allergische Symptome auslöst. Auch wenn es natürlich gesünder ist, mein Kind zu impfen. Und es ist auch gesünder, 130 auf der Autobahn zu fahren als 200. Aber wenn da jemand kommt und sagt, ich schränke dich ein in deinem freien Willen, dann ruft das häufig einfach genau das Gegenteil hervor. Aber es ist natürlich grundsätzlich nicht so gut.
Ja, also klar, ich glaube, da sind wir auch beide absolut einer Meinung. Und trotzdem, ich finde das hoch interessant und ich würde gerne selber auch als Ärztin besser die Beweggründe verstehen, weil ich glaube, dass wir es vielleicht auch nicht adäquat schaffen als Ärzte, die Menschen da in ihren Zweifeln, in ihren Sorgen, in ihren Vorurteilen, wie auch immer, in ihren Falschinformationen irgendwie abzuholen und diese Missinformationen, Missverständnisse auszuräumen. Zumindest ist das meine Erfahrung, auch im Gespräch mit vielen Eltern, dass es teilweise ist die Überzeugung so ausgeprägt, dass Impfen schädlich sind oder der Schaden einer Impfung den Nutzen überwiegen würde, dass es schwer ist, da ranzukommen.
Ja, wir sprechen jetzt seit 30 Minuten über dieses Thema. Es ist vollkommen utopisch, dass du mit deinem Kind in eine Kinderarztpraxis gehst und sich dort die Ärztin oder der Arzt hinsetzt und mit dir 30 Minuten über eine Impfung spricht und dir erklärt, was ist das für ein Impfstoff? Was kann das für Nebenwirkungen haben? Warum machen wir das überhaupt? Und was sind die Mechanismen, die dahinter stecken? Dann, wenn der das macht oder die das macht, kann die zusperren. Dann gibt's 6 Patienten am Tag und davon kannst du wahrscheinlich nicht mal das Hundefutter bezahlen, wenn du einen Hund zu Hause hast. Genau deswegen machen wir ja das, was wir machen. Du mit deinem Podcast, wir mit unserem Podcast. Das alles in Ruhe zu erklären und aufzuklären. Weil der größte Treiber von Impfskepsis ist ja Unwissen. Wenn ich erstens nicht weiß, was gemacht wird und zweitens auch noch Angst davor habe, weil ich es nicht verstehe oder weil es mir niemand erklärt, dann lehne ich das ab. Wenn sich jemand hinsetzt und zu mir sagt, pass auf, ich erkläre dir das, ich erkläre dir, wie das angefangen hat mit den Impfungen. Ich erkläre dir, wie sich das entwickelt hat. Ich erkläre dir, warum man eine Zeit lang dachte, es gibt Zusammenhänge zwischen Impfung und Autismus. Und erkläre dir aber auch, dass das absolut widerlegt ist und felsenfest nicht stimmt.
Das wäre nämlich eine Frage, die ich dir gestellt hätte, Florian. Ich wollte unbedingt wissen, ob das dran ist. Das hört man doch immer und immer wieder. Das hält sich so hartnäckig, dieser Mythos.
Absolut.
Klär uns mal auf, bitte. Da ist also gar nichts dran. Impfungen und Autismus ist Quatsch.
Gar nichts. Also es gab eine Studie von einem gewissen Herrn Wakefield. Und der hat in England eine Studie publiziert, wo er anhand von sehr wenigen Patienten einen Zusammenhang gesehen hat zwischen der Mumps-Masern-Rütteln-Impfung, die wir schon genannt haben, und der Entwicklung von Autismus. Dieser Herr ist mittlerweile sowas von vom Hof gejagt aus dem Land. Der musste seine Publikation zurückziehen, der musste seine Approbation abgeben, der ist überführt als unwissenschaftlicher Betrüger. Man hat rausgefunden, im Jahr 2004 war das, glaube ich, dass der Gelder sechsstellige Summen bekommen hat von Anwälten, die Familien vertreten haben mit Kindern mit Autismus. Und diese Anwälte haben es ziemlich darauf angelegt, einen Zusammenhang zwischen Impfung und Autismus herzustellen oder herstellen zu lassen, um die Impffirmen oder die Pharmafirmen hinter den Impfstoffen dann auf Schadenersatz zu verklagen oder verklagen zu können. Und was gibt's Besseres oder was ist das Beste, was man in der Situation dann brauchen kann? Eine medizinische Studie, die diesen Zusammenhang belegt und man sagen kann, so, schaut her, hier steht's geschrieben, wissenschaftlich, das war ein Arzt, der hat's drauf. Und das ist aber alles, es stimmt einfach nicht und ist mittlerweile in etlichen Studien auch widerlegt. Also es gibt weitere Studien, die sagen, nein, das ist nicht so. Da gab es ganz interessante, auch retrospektive Untersuchungen, also im Nachhinein, wo man in einer Gegend, wo erst in einem gewissen Zeitraum die Impfung umgestellt worden ist, die Zeiträume vergleichen konnte. Ein Zeitraum mit MMR-Impfung und dann Jahre ohne MMR-Impfung. Und es hat sich nichts verändert an der Autismusrate. Im Gegenteil, in der Zeit, wo mehr geimpft worden ist, gab es sogar weniger Autismus. Aber das zeigte auch, oder das ist ein Indiz dafür, dass Impfungen keinen Autismus verursachen. Aber ganz viele Menschen haben nur diese zwei Wörter irgendwie im Hinterkopf und denken sich, ja, Impfung und Autismus, da war doch was. Und wenn da irgendwas war, dann ist schon, ja, dann macht schon wieder Angst. Und wenn es einem wieder keiner erklärt, dann hat man wieder nur Angst und ja, will natürlich das Beste für sein Kind. Also das ist ja trotzdem bei vielen, vielen Eltern, leider nicht bei 100%, aber bei fast allen Eltern ist es so, dass sie nur das Beste für ihre Kinder wollen und dass sie wollen, dass sie gesund sind und dass sie geschützt sind. Und dass man ihnen nicht schadet durch irgendwas, was man vielleicht aktiv entscheidet. Und da kommen die Eltern halt in die Position, die sie eigentlich in der Medizin gar nicht haben sollten. Nämlich, dass sie entscheiden sollen, ob dies oder jenes mit ihrem Kind gemacht wird. Das ist bei uns gerade in der Onkologie auch diese Shared Decision, also diese geteilte Entscheidung, dass man sagt, Ich als Arzt empfehle Ihnen dies, Sie als Eltern denken das und gemeinsam finden wir aufgrund unserer Standpunkte dann eine Lösung. Häufiger ist es ja so, dass man als Mediziner oder Medizinerin sagt, das ist meine Empfehlung und das rate ich Ihnen jetzt zu tun und wenn nicht, dann müssen wir uns nochmal ernst unterhalten. Es ist halt immer die Frage, wie informiert ist das Gegenüber. Je informierter ein Elternteil ist, desto mehr soll und kann es natürlich in der Entscheidung mitwirken. Wenn es zu komplex ist oder einfach nicht gut erklärt oder sonst irgendwie, dann wird es halt schwierig.
Absolut, absolut. Also, Impfungen und Autismus ist absoluter Quatsch, aber ich erlebe es ja als Hautärztin ganz oft, dass Eltern kommen und sie haben ein Kind mit Neurodermitis, also einer chronischen Hauterkrankung, die ja in der Regel über mehrere Monate oder sogar Jahre besteht, die dann sagen, ja, ich weiß nicht, soll ich mein Kind, darf ich mein Kind in diesem Hautzustand überhaupt impfen lassen? Was ist da deine Empfehlung?
Ja, ist auch wieder eine Nutzen-Risikorechnung. Also ich muss natürlich gucken, wie geht's dem Kind? Wie ist der Zustand, wie schwer ist die Neurodermitis? Wie ist der Zustand der Haut? Wenn ich mit meinem Kind nach Thailand reise, in ein paar Wochen, in ein Gebiet, wo irgendein außergewöhnlicher Erreger sein Unwesen treibt, gegen den mein Kind geimpft werden soll, dann muss ich vielleicht auch mal riskieren, dass, wenn die Haut nicht in einem guten Zustand ist, dass dann geimpft werden muss. Oder ich muss zu Hause bleiben. Das kann auch sein. Aber wenn es um die normalen Impfungen geht, dann muss man wahrscheinlich bei einem Kind mit Neurodermitis ein bisschen Weitblick beweisen und sagen, okay, eigentlich steht für heute die Auffrischungsimpfung XY an. Die Kleine ist aber jetzt gerade so in einem akuten Schub, dass das einfach der falsche Zeitpunkt ist. Und wir gucken uns das in 1, 2, 3 Wochen an. Das ist ja kein, dadurch passiert ja nichts Schlimmes. Ja, wenn ich eine Impfung um wenige Wochen verschiebe, das ist immer drin. Das kann wegen Neurodermitis sein, das kann wegen einer schwereren Infektion sein, warum auch immer. Ja, aber die Frage ist, was ist mein potenzieller Schaden, den ich anrichte und was ist der Nutzen, den ich eigentlich bewirken möchte? Und je nachdem, wie das gelagert ist, Fakt ist, dass natürlich Neurodermitis-Kinder oder Kinder mit Neurodermitis normal geimpft werden sollen, gemäß dem STIKO-Kalender. Da soll man nicht sagen, ja, mein Kind soll jetzt gar nicht geimpft werden oder kann gar nicht geimpft werden. Das wäre für das Kind sicher schlechter, als es mit Neurodermitis zu impfen.
Aber genauso kläre ich auf.
Oder wie siehst du das?
Nee, ich kläre die genauso auf. Ich sage, also, der Nutzen überwiegt auch hier bei weitem das Risiko. Ja, weil das Risiko ist, dass wie bei jeder anderen Erkältung beispielsweise oder jedem anderen Infekt, den man durchmacht, dass die Neurodermitis etwas schlechter wird, ja, dass die Hautentzündung der Juckreiz zunimmt, ja, für eine gewisse Zeit. Dieses Risiko habe ich genauso bei einer Impfung. Aber ich habe auch gute Möglichkeiten, ja, die Entzündung wieder in den Griff zu bekommen, indem ich dann zum Beispiel, ja, Cortisoncreme wieder regelmäßiger gebe für ein paar Tage oder einfach die Behandlung auch quasi, ja, schon wissentlich, dass die Haut schlechter werden könnte, einfach vorsorglich intensiver antientzündlich behandle. Mhm. Und auch dieser Schub, der lässt ja nach. Wiederum, der Vorteil, dass ich gut geschützt bin gegen eine schwere Infektion, der bleibt ja dem Kind. Und so erkläre ich das immer und rate eben auch immer dazu, alle regulären Impfungen auch zu machen. Ich sage dazu, man kann mal aufgrund einer schlechten Hautzustandes auch die Impfung mal, wie du auch, ein paar Wochen verschieben, aber eben nicht Monate. Ja, weil ja. Ich meine, das ist mir gerade die schweren Fälle von Neurodermitis. Da ist die Haut immer mal ein bisschen entzündet. Also zu warten, bis die Haut perfekt ist, das kann einige Jahre dauern. Und in der Zeit würde man natürlich nicht riskieren, dass man eine lebensbedrohliche Infektion bekommt. Also ganz klar, und so wird es eigentlich von allen Experten auch empfohlen, Kinder mit Neurodermitis sollen bitte regulär geimpft werden.
Genau.
Gut, Florian, dann sind wir eigentlich auch schon, finde ich, an einem schönen Punkt jetzt angekommen, wo wir uns verabschieden. Ich möchte aber vorher unbedingt nochmal darauf hinweisen, dass wir auch in unserem Newsletter, liebe Herzis, ihr kennt das ja schon, unserem Kinderhautkompass immer auch extra Infos liefern. Nicht nur kriegt ihr die Folgenzusammenfassung und alles, was hier Florian nochmal berichtet hat über die Impfung, kriegt ihr da quasi schwarz auf weiß zum Nachlesen, sondern ihr kriegt auch nochmal von uns das tolle Angebot von Hand, Fuß, Mund einmal aufgelistet. Wir werden auf jeden Fall nochmal euren tollen Podcast verlinken. Ich habe mal durchgezählt, Florian, ihr habt satte 11 Folgen rund um das Thema Impfen aufgenommen. Also für alle, die...
Aber keine so wie heute, glaube ich.
Ist richtig. Aber sehr speziell führt ihr auch nochmal auf einzelne Impfungen, wo man wirklich nochmal konkret nochmal eine Nutzen-Risiko-Abwägung auch machen kann. Und wie ich finde, sehr, sehr gut erklärt für euch, liebe Eltern. Hört da unbedingt rein. Ihr wisst ja, sonst findet ihr Florian und Nibras auch auf Instagram bei Hand, Fuß, Mund. Gibt es auch mal wieder super informativen Content. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal von mir, also meine 4-jährige Tochter Er hat eine Lieblingsabendlektüre. Das ist in der Tat, sag mal, A von euch beiden geschrieben.
Und das freut mich sehr.
Nett, weil es ist ein Bilderbuch für Kinder, in denen Kindern der Kinderarztbesuch näher gebracht wird und wirklich so total interessant gezeigt wird, was passiert da eigentlich beim Kinderarzt, warum wird das gemacht. Da wird natürlich auch auf das Thema Impfen eingegangen, aber eben sehr, sehr kindgerecht. Und das hat sogar dazu geführt, dass meine Große sich jetzt total freut, dass wir mit der wiederum kleinen Schwester jetzt bald, also zum Kinderarzttermin, zur U-Untersuchung gehen und die Kleine geimpft wird. Da ist sie jetzt super gespannt, weil sie das Buch kennt.
Wow, toll. Oh, das höre ich gern. Dankeschön.
Ja, vielen, vielen Dank dir, Florian, für das schöne Interview, für das nette Gespräch. Ich habe wieder einiges gelernt. Und liebe Herzis, wir hören uns in der nächsten Woche mit einer neuen Folge, in der wir dann sprechen werden über, auch wieder Neurodermitis ist ja euer absolutes Lieblingsthema. Und zwar wird eine Mutter uns berichten, wie es ihr und wie es ihrem Kind vor allem mit einer schweren Neurodermitis geht, seitdem es eine innerliche Behandlung mit Dupilumab, also mit diesem neuen Spritzenmedikament, bekommt. Und das wird sicher einige Eltern von euch sehr interessieren. Lieber Florian.
Spannend. Ja, vielen Dank, liebe Tatjana. Es hat richtig viel Spaß gemacht. War total schön. Vielen Dank. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich mich revanchieren kann und wir ein bisschen was von dir lernen können, vielleicht in Bezug auf Neurodermitis. Und du hast einen Platz bei uns im Podcast reserviert.
Ich komme natürlich. Super, super gerne.
Das ist schön. Super, das freut mich.
Florian, mach's gut, liebe Herzis. Alles Liebe für euch. Tschüss.
Tschüss.
Der Haut und Herz Podcast wird produziert von Sepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Die Aufnahmeleitung hat Florian Bresemner. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Dein Team von Haut und Herz.